Christoph endet heute mit dem Epilog, hat Sabine gesagt. Ich hoffe das natürlich nicht, dass es so schlimm kommt. Auf jeden Fall ist unsere Geschichte zu Ende erzählt. Und wer heute zum ersten Mal da ist, versteht vielleicht nicht alles, was wir heute sagen, weil es im Epilog natürlich um einen Rückblick auf diese Geschichte geht. Wir haben in 4 Akten die Geschichte erzählt, für die die Bibel je nach Ausgabe 1000 bis 1500 Seiten braucht. Wir haben das da so reingepresst in 4 Akte. Und ich hoffe, das ist gut, ich habe mich nicht umgedreht, ich weiß nicht, wie viele das von euch jetzt waren. Ich hoffe aber, die meisten von euch waren die meiste Zeit dabei und haben dann die große Geschichte Gottes gehört, im ersten Akt von der Idee des Lebens ganz am Anfang, von dem Bösewicht im zweiten Akt, dem es gelungen ist, die Menschheit auf seine Seite zu ziehen und der dieses Leben bis heute manchmal zur Unkenntlichkeit verstümmelt. Und dann von Gott, der in Jesus Christus als der Held der Geschichte in die Geschichte selbst reinkommt und die Geschichte wendet. Und dann auch vom vierten Akt, von der Zukunft, der Wiederherstellung des Lebens, was noch auf uns zukommt. Also wenn ihr da wart, dann wisst ihr von dieser Geschichte, dann wisst ihr auch, das habe ich letztes Mal gesagt, dass wir heute irgendwie irgendwo am Ende von Akt 3 stehen. Also nicht mit der Predigt, sondern im Ablauf dieser Geschichte sind wir irgendwo am Ende von Akt 3. Und jetzt geht es darum, ich möchte nicht die Geschichte jetzt nochmal wiederholen, es geht es heute darum, um die Frage, wie ihr zu dieser Geschichte steht, die ihr gehört habt. Christsein bedeutet, diese Geschichte, die wir erzählt haben, als die wahre Geschichte, als die Wirklichkeit zu erkennen, und es bedeutet, im Bewusstsein dieser Geschichte zu leben. Also es bedeutet, um in dem Bild vom Zug zu bleiben, zu erkennen, dieser Zug fährt nach München, und tatsächlich einzusteigen. Wie würde sich dein Leben verändern, wenn du glaubtest, diese Story, die wir erzählen, sei wahr? Wie würde sich dein Leben verändern, wenn du glaubtest, dass deine kleine Geschichte nicht alles ist, sondern dass sich eine viel größere Geschichte abspielt und dass du eine Rolle in dieser Geschichte spielst, in dieser größeren. Nicht irgendeine kleine Rolle, sondern eine wichtige Rolle, dass der Autor dich geschaffen hat, dass er dich liebt und dass er dir einen wichtigen Platz in dieser Geschichte zuweist. Aber eben in einer Geschichte, die viel größer ist als die kleine Geschichte deines Alltags, deines Lebens. Wie würde sich dein Leben verändern? Das Gemeine an uns Christen ist, dass wir immer diese Frage stellen. Könnte ich mir vorstellen, dass ihr das so empfindet. Ja, sie erzählen dir die Geschichte, an die sie glauben, und dann wollen sie wissen, wie du dazu stehst, dass du eine Entscheidung triffst. Sie sagen dir, der Zug sei der richtige und du sollst jetzt bitte einsteigen. Das ist das Unangenehme an den Christen. Ich stehe dazu. Ich stehe dazu, dass du unter einem Entscheidungszwang heute stehst. Nicht, weil wir dich zu was zwingen wollen, aber weil das einfach so ist. Wenn du diese Geschichte gehört hast, musst du dich entscheiden, was du von ihr hältst. Das ist keine Geschichte, die man sich so neutral anhören kann. Hältst du diese Geschichte von Gott für eine Illusion, vielleicht für eine nette Illusion, eine auch hier und da hilfreiche Illusion, eine, die einem irgendwie hilft, das Leben zu leben, aber doch eben letztlich eine Illusion. Wenn das so ist, dann steigst du nicht in den Zug ein. Denn der Zug des Glaubens, wenn er eine Illusion ist, wird dich nicht an den Ort bringen, von dem er dir verspricht, dass er dich dahin bringt. Oder hältst du die Geschichte Gottes für Realität? Mindestens beginnst du zu ahnen, dass sie Realität sein könnte. Und dein Vertrauen zu Gott, wenn es ihn denn gibt, wächst. Vielleicht hörst du eine leise Stimme in dir, die dich dazu bewegen will, dem zu vertrauen, was du hörst. Also erfundenes Märchen oder wahre Geschichte, das ist genau die Entscheidung, in der du stehst. Das sind nur die zwei Möglichkeiten. Es gibt eigentlich nichts dazwischen. Diese Geschichte ist nicht ein bisschen wahr. So wenig wie Jesus ein bisschen Gottes Sohn war. Wer damals diesem Mann gegenüberstand und hörte, dass er sagt, ich bin Gottes Sohn und nur mit mir findest du einen Weg in die Zukunft und einen Weg zu Gott. Wer das hörte, der musste sich entscheiden, wofür er diesen Mann hält. Der konnte nur für oder gegen ihn sein. Für einen, der die Wahrheit sagt, oder gegen einen, der ein Spinner ist. Jesus hat das mal gesagt, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Und dann hat er mal andersrum formuliert und man denkt, das kannst du doch nicht beides meinen. Wer nicht gegen mich ist, der ist für mich. An zwei verschiedenen Stellen in der Bibel sagt er das. Der Grund dafür, es gibt einfach nichts dazwischen. Du kannst nur dafür oder dagegen sein. Nicht ein bisschen dafür. Glaubst du die Geschichte Gottes, ja oder nein? Wir schauen uns heute ziemlich intensiv einen Bibeltext an. Und das ist eine Situation, in der Menschen genau vor dieser Entscheidung stehen. Sie begegnen Jesus, der hat diese unglaubliche Geschichte im Gepäck, die er den Menschen immer wieder nahe bringt und sie dann herausfordert, eine Entscheidung zu treffen, ihm nachzufolgen oder es bleiben zu lassen. Diese Geschichte steht in Johannes 8, 12 bis 36. Und ich habe es bewusst auf eurem Flyer abgedruckt, die Textstelle. Vielleicht habt ihr zu Hause Zeit, das nachzulesen, weil wir da ein bisschen durchrasen werden heute. Auf jeden Fall in diesem Absatz treffen zwei Welten aufeinander, zwei Geschichten aufeinander. Ja, also die Menschen mit ihrer Geschichte im Hinterkopf, mit ihrer Sicht von der Realität und Jesus, der mit dem, was er für eine Geschichte mitbringt, wie von einem anderen Stern zu kommen scheint. Und ein längeres Gespräch entsteht, diese Menschen suchen nach der Wahrheit, deswegen reden sie mit ihm. Und ich lese jetzt nicht den ganzen Text vor, sondern immer so Abschnitt für Abschnitt. Also erstmal die ersten Verse. Jesus sagte zu den Leuten, ich bin das Licht für die Welt. Wer mir folgt, tappt nicht mehr im Dunkeln, sondern hat das Licht und mit ihm das Leben. Die Pharisäer, also unter diesen Leuten, die ihm dazuhören, sind die Pharisäer. Nicht nur die Pharisäer, aber es sind auch Pharisäer dabei, fromme Leute. Sagten zu ihm, jetzt trittst du als Zeuge in eigener Sache auf. Was du sagst, hat keinerlei Beweiskraft. Was ich sage, ist wahr, entgegnete Jesus, selbst wenn ich mein eigener Zeuge bin. Ich weiß nämlich, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr wisst aber nicht, woher ich komme und wohin ich gehe. Ihr urteilt und verurteilt nach menschlichen Maßstäben. Ich verurteile niemanden. Ich habe diesen Punkt genannt, große Geschichte versus kleine Geschichte. Also da stehen diese Leute um Jesus rum, die Pharisäer da sind dabei. Und diese Leute haben eine Geschichte im Kopf. Die Geschichte von dem, wie das Leben ist, wie ihr Leben ist. Ein Weltbild, könnte man sagen. So wie jeder von uns eins im Kopf hat. Und wenn diese Leute von damals heute hier wären und uns erzählen würden, wie sie das Leben und die Welt verstehen, ich weiß, das würde sich sehr von unserer Sicht unterscheiden. Wir leben im Jahr 2006, da hat man eine andere Geschichte im Kopf, als wenn wir im Jahr 30 nach Christus gelebt haben. Aber das spielt eigentlich für heute keine Rolle. Wichtig ist, dass Jesus ihnen und uns sagt, mit eurer Geschichte tappt ihr im Dunkeln. In eurer Welt ist es dunkel. Ihr seht und versteht nichts von der wirklichen Geschichte, die abgeht. Und ich hatte den Eindruck, an dieser Stelle widersprechen die Leute noch gar nicht. Sie widersprechen erst, als Jesus dann behauptet, er sei das Licht. Aber dass es dunkel ist, das ist menschliche Erfahrung. Seit Jahrtausenden versuchen irgendwelche Philosophen oder Religionen ein bisschen Licht in dieses Dunkel zu bringen. Dass es dunkel ist, wissen wir. Dass der Sinn des Lebens schwer zu erkennen ist, wissen wir. So, aber der Anspruch Jesu jetzt ist, ich bin das Licht. Ich kenne die große Geschichte. Ich komme aus einer Welt, die ihr nicht kennt. Und ich gehe in eine Welt, die ihr nicht kennt. Und ich kenne die große Geschichte. Und wenn ihr mir folgt, dann werdet ihr das kennenlernen, was wirklich Leben ist. So, und die Leute reagieren ganz normal, so wie wir reagieren würden. Wie willst du das beweisen? Wer sagt uns, dass du die Wahrheit sagst? Du stehst hier und behauptest das aber, oder auf uns bezogen. Ihr Christen steht da und behauptet das. Okay, erzählt uns eure Version der Geschichte, aber ihr seid Zeuge in eurer eigenen Sache. Wer spricht für euch? Jesus sagt dann, was ich sage, ist wahr. Auch wenn ich als mein eigener Zeuge auftrete. Ich weiß nämlich, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr wisst es nicht. Das ist das Dilemma. Ja, also Jesus spricht von einer Welt, die wir nicht kennen. Jetzt bin ich gerade völlig in meinem Konzept verrutscht. Ich muss jetzt gerade den Schwenk zu Truman kriegen, von dem halte ich mich gleich. Okay, Jesus spricht von einer Welt, genau, jetzt habe ich wieder. Jesus spricht von einer Welt, die diese Leute, die da vor ihm stehen, nicht kennen, eine viel größere Welt. Und deswegen merkt man, hier treffen zwei Dinge aufeinander. Er spricht von der Realität, sie glauben es nicht und es gibt keinerlei Beweismöglichkeiten. Weil das, was sie aus ihrer Welt kennen, Nichts hilft ihnen, das zu verstehen, von dem Jesus redet. Zwei Welten treffen aufeinander. So, und jetzt bin ich bei Truman. Denn seine Geschichte spiegelt etwas Ähnliches wider. Wir haben vor ein paar Wochen einen Ausschnitt aus diesem Film gezeigt, die Truman Show. Und er lebt eben in so einer kleinen, künstlichen Welt. Ein gigantisches Fernsehstudio. Alles in dieser Welt ist gespielt, außer er selbst, und er weiß das nicht. Dass alles nicht echt ist. Und seine Welt ist eigentlich schon groß genug, um darin ganz gut leben zu können. Es ist eigentlich fast ein bisschen heile Welt. Aber aufs Ganze gesehen ist es nicht die Realität. Es ist eine viel zu kleine Welt. Es ist eine Kleinstadt auf einer Insel. Und damit Truman nicht auf die Idee kommt, diese Welt mal verlassen zu wollen, ist um diese Insel herum Wasser. Das ist ja immer so, ne? Aber die Idee der Regisseure war, Truman ein traumatisches Erlebnis erleben zu lassen, das ihm Angst vor Wasser macht. Als er Kind war, ist sein Vater ertrunken auf hoher See. Glaubt er jedenfalls. Alles inszeniert. Aber seitdem hat er eine panische Angst vor Wasser und kommt nicht auf die Idee, er kam gar nicht, eines dieser Schiffe zu besteigen oder über die Brücke zu fahren. Dann können alle sicher sein, er wird in dieser Welt bleiben. Bis diese Frau auf ihn zukommt. Die Frau, die ihn liebt. Und die versucht ihm die Wahrheit zu sagen. Sie versucht ihm die Augen zu öffnen dafür, dass deine Welt zu klein ist, Truman. Dass es eine Realität gibt, die größer ist. Dass er in einer Illusion lebt. Und Truman versteht nur Bahnhof. Übrigens, bemerkt ihr, dass das immer so Bahnhofsbilder sind hier? Finde ich ganz genial gemacht von mir. Also Bilder und diese Theaterstück, ne? Also er versteht nur Bahnhof. Wie die Leute damals auch, als Jesus ihnen versucht zu erklären, hey, das ist nicht alles, was ihr da lebt. Oder wie du, wenn du in diesem Gottesdienst sitzt und wir dir sagen, die Welt ist größer, es gibt Fehler. Eine große Geschichte ist im Gang und du tappst eigentlich im Dunkeln. Solange du nicht dem folgst, der behauptet, er sei das Licht. So, lesen wir mal weiter, wie das weiterging zwischen diesen Leuten und Jesus. Wenn ich ein Urteil fälle, sagt Jesus, dann ist es auf die Wahrheit gegründet und gültig, denn ich stehe damit nicht allein. Es ist mein Urteil und das meines Vaters, der mich gesandt hat. In eurem Gesetz heißt es, dass die übereinstimmende Aussage von zwei Zeugen gültig ist. Ich bin mein eigener Zeuge. Und auch der Vater, der mich gesandt hat, tritt für mich ein. Wo ist denn dein Vater? Fragten sie ihn. Jesus antwortete, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich kennen würdet, würdet ihr auch meinen Vater kennen. Das alles sagte Jesus, als er im Tempel lehrte. Es geschah in der Halle, wo die Kästen für die Geldspenden aufgestellt sind und keiner konnte ihn festnehmen, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Der letzte Vers erklärt einfach, wo das Ganze stattfand. Das ist nicht so wichtig für uns. Ich habe diesen Punkt genannt, die große Geschichte kennen heißt den Vater kennen. Die ganze Passage mal in meinen Worten zusammengefasst, da sagt Jesus, ob diese Story wahr ist, die Story von der großen Geschichte, wüsstet ihr, wenn ihr den Vater kennen würdet. Ihr glaubt mir nicht, weil ihr den Vater nicht kennt. Aber er ist der, der für mich zeugt. Und das sagt Jesus übrigens mitten ins Gesicht von Leuten, die sehr wohl glaubten, sehr wohl zu wissen, wer Gott ist und ihn sehr wohl gut zu kennen. Jesus sagt es ja sogar noch größer. Er sagt nicht nur, ihr würdet mir glauben, wenn ihr den Vater kennen würdet. Er sagt, wenn ihr mich kennen würdet, würdet ihr Gott kennen. Also wenn du in den letzten Wochen hier gesessen hast und dir geduldig die Story angehört hast, die wir erzählt haben, und wenn du dich jetzt fragst, ob sie wahr ist oder nicht, dann wird es nur einen Weg geben, das herauszufinden. Du müsstest den Autor kennenlernen. Die ganze Sache mit Gott funktioniert niemals so, dass uns die Geschichte, die wir hören, in ihrer Theorie so derart überzeugt, dass wir irgendwann sagen, okay, jetzt möchte ich Gott kennenlernen. Jetzt kenne ich ihn. Jetzt weiß ich, es ist wahr, jetzt lerne ich Gott kennen. Sondern es ist meistens andersrum. Du entscheidest dich irgendwann, Gott kennenzulernen, um herauszufinden, ob diese Geschichte wahr ist. Jesus sagt, wenn ihr Gott nur kennen würdet, wenn ihr Gott nur kennen würdet. Also mein Vorschlag ist, mach es wie Truman. Er hat keine Ahnung, ob diese Geschichte, die die Frau ihm erzählt, wirklich wahr ist. Er ist eigentlich, als er sie hört, er hört nur Bruchstücke übrigens, weil sie wird sofort aus dem Verkehr gezogen von der Regie, er ist eigentlich nur verwirrt. Aber er fängt an zu suchen. Er fängt an, diese Frau zu suchen, die er nie wieder sieht in seiner kleinen Welt. Aber das lässt ihn nicht los, diese Person lässt ihn nicht los. Er wird misstrauisch gegenüber seiner Welt. Ihm fallen dauernd plötzlich Dinge auf, die für diese Geschichte sprechen. Die dafür sprechen, dass es vielleicht alles ein Fake ist hier. Und er fängt an, sich nach einer größeren Welt zu sehen. Und vor allem sucht er nach dieser Frau. Er sucht nach der, zu der er irgendwie Vertrauen gefasst hat. Und das ist das, was wir tun müssen, wenn wir dieser Geschichte auf den Grund gehen wollen. Du wirst die große Geschichte Gottes erst kennenlernen, wenn du anfängst, nach Gott zu suchen und ihm zu vertrauen, selbst wenn du nicht hundertprozentig sicher bist, ob er das Vertrauen wert ist, weil du ihn noch nicht kennst. Schau dich um in deiner Welt, so wie Thun das gemacht hat, und was spricht dafür, dass diese Geschichte wahr sein könnte? Aber wie gesagt, du musst ihn kennenlernen. Vorher wirst du nicht irgendwann zu dem Punkt kommen, wo du sagst, jetzt habe ich es verwiesen. Es ist so, jetzt kann ich glauben. Wenn das so wäre, dann bleibt eigentlich Christsein nur eine von vielen Erklärungsmodellen für diese Welt. Eine von vielen Religionen. Aber Christsein ist im Grunde keine Religion, sondern Christsein ist eine Beziehung zum Vater. Du musst den Vater kennenlernen, sagt Jesus. Okay, das Gespräch geht weiter. Jesus sagte noch einmal zu ihnen, ich werde fortgehen. Dann werdet ihr vergeblich nach mir suchen und in eurem Unglauben zugrunde gehen. Wo ich hingehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. Die Leute meinten, wenn er sagt, wo ich hingehe, könnt ihr nicht hinkommen, heißt das, dass er Selbstmord begehen will? Jesus antwortete, ihr seid von hier unten, aber ich komme von oben. Ihr gehört zu dieser Welt, aber ich bin nicht von dieser Welt. Ich habe es euch ja gesagt, dass ihr in eurem Unglauben zugrunde gehen werdet. Ich bin der, an dem sich alles entscheidet. Wenn ihr das nicht glauben wollt, werdet ihr in eurem Unglauben zugrunde gehen. Wieder redet Jesus von diesen zwei Welten. Ich bin von oben, ihr von unten. Ich von einer ganz anderen Welt als ihr. Aber Jesus verschärft plötzlich den Ton des Gesprächs. Merkt ihr das? Er redet plötzlich von zugrunde gehen. Leute, das Ganze hier, sagt er, ist keine nette Diskussion darüber, wie der Sinn des Lebens ist oder über das Woher und Wohin der Weltgeschichte. Es geht hier nicht um Philosophie. Er sagt, es geht um Leben oder Verderben. Und es scheint ihm wirklich ernst und es ist uns wirklich ernst, wenn wir diese Geschichte erzählen. Man könnte ja sonst auch sagen, gut, welche Geschichte die wahre Geschichte ist, ne, das werden wir noch früh genug entdecken. Also wenn wir hier abdanken, dann sehen wir es. Es ist entweder dunkel oder auch so, doch, es geht doch noch weiter. Reicht es nicht dann? Solange diese kleine Welt uns gefällt und eigentlich doch groß genug und schön genug ist, um darin zu leben? Man kann diese Einstellung haben. Jesus sagt, in eurer kleinen Geschichte werdet ihr zugrunde gehen. Warum? Weil ihr nicht lebt. Weil ihr nicht lebt. Ihr seid nicht lebendig. Vorgestern kam eine Dokumentation über Zinedine Zidane. Das ist ja nun wirklich die Fußballlegende, wenn man mal von Leuten abseht, die schon jenseits von Gut und Böse leben. Aber heute die Fußballlegende. Und er, kurz vor seinem Ausscheiden, er will ja aufhören, er sagt, bisher habe ich nur Fußball gespielt. Das ist nicht das Leben. Also man redet von einer Legende und er sagt dazu, das ist nicht das wahre Leben. Das fängt jetzt erst an. Oder Macbeth, Shakespeare, ich habe das nicht gelesen, aber es gibt ein schönes Zitat daraus. Es muss einer ein König gewesen sein, Macbeth, oder irgendwie an sein Königtum gekommen ist da. Jedenfalls, er philosophiert über das Leben. Mir wird ganz übel. Morgen und morgen und dann wieder morgen. Kriecht so mit kleinen Schritten von Tag zu Tag zur letzten Silbe auf unserem Lebensblatt. Leben ist nur ein wandelndes Schattenbild. Ein armer Komödiant, der spreizt und knirscht sein Stündchen auf der Bühne und dann nicht mehr vernommen wird. Ein Märchen ist's, erzählt von einem Dummkopf, voller Klang und Wut, das nichts bedeutet. So eine Einstellung zum Leben bekommen, heißt zugrunde gehen. In eurer kleinen Welt werdet ihr zugrunde gehen. Trumans Welt, es war eine schnuckelige Welt. Er hat eine süße Frau, wenn auch ein wenig naiv, die gut, aber ein Häuschen, immer Sonne, nett, ein schönes Leben. Aber er weiß, wenn es mehr gibt, dann ist das hier kein Leben. Dann ist das hier zu wenig. Dann lebe ich weit unter Niveau. Dann ist das hier überhaupt nicht die Realität. Und wenn Jesus wirklich die wahre Geschichte diesen Leuten nahebringt, dir nahebringt, wenn die wirklich wahr ist und du ignorierst sie, dann lebst du weit unter Niveau. Dann lebst du am Sinn des Lebens vorbei. Sogar dann, wenn du selbstlos handelst und eigentlich dein ganzes Leben noch nicht mal für dich, sondern für andere investierst. Ihr kennt vielleicht diese Todesanzeige, so in Reimform. Nur Arbeit war sein Leben, wie dachte er an sich. Nur für die Seinen streben, das war seine höchste Pflicht. Wilhelm Busch hat mal dazu gesagt, das ist die Todesanzeige für ein Pferd. Nicht für einen Menschen. Das ist nicht der Sinn des Lebens. Selbst wenn du dich investierst, nur für andere. Also es kann sein, dass du einfach zur Kenntnis nimmst, dass es einen großen Auto gibt. Das kann man zur Kenntnis nehmen, ohne dass es einen berührt. Auch, dass es eine größere Geschichte gibt, kann man zur Kenntnis nehmen, ohne dass es einen berührt. Ohne dass man sich groß damit beschäftigen müsste. Aber wenn es wahr ist, dass es diese große Geschichte nicht nur gibt, sondern dass Jesus zu uns kam, dass Gott durch Jesus zu uns kam, um uns die Augen für diese Geschichte zu öffnen. Und dass er sagt, hey, wenn ihr das nicht seht, dann lauft in euer Verderben, der alles dafür getan hat, um unser Herz zu gewinnen. Wenn das stimmt, dann leben wir am Leben vorbei, wenn wir es einfach ignorieren. Dann werden wir unserer kleinen Welt zugrunde gehen. Jesus bringt es auf den Punkt, ich bin der, der an dem sich alles entscheidet. Und jetzt lese ich mal weiter. Du, sagen sie, du, wer bist du denn? Jesus antwortete, was rede ich überhaupt noch zu euch? Ich hätte zwar vieles über euch zu sagen und allen Grund, euch zu verurteilen, aber der, der mich gesandt hat, steht zu seinen Zusagen. Und ich sage der Welt nur das, was ich bei ihm gehört habe. Sie verstanden nicht, dass Jesus vom Vater sprach. Deshalb sagte er zu ihnen, wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, werdet ihr es begreifen. Ich bin der, an dem sich alles entscheidet. Dann werdet ihr auch erkennen, dass ich nichts von mir aus tue, sondern nur das sage, was der Vater mich gelehrt hat. Er, der mich gesandt hat, steht mir zur Seite und lässt mich nicht allein, denn ich tue stets, was ihm gefällt. Als Jesus das sagte, kamen viele zum Glauben an ihn. Mir geht es vor allem um diesen einen Satz, wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, werdet ihr es begreifen, ich bin der, an dem sich alles entscheidet. Jesus redet vom Kreuz, dieses Erhöhen. Er redet vom Kreuz. Er redet von seinem eigenen Tod und er sagt, in diesem Ding entscheidet sich alles. Dass es einen Gott gibt, okay, magst du akzeptieren. Dass es eine größere Geschichte gibt, okay, magst du akzeptieren. Wenn aber sein Sohn in unsere Geschichte kam und an diesem Kreuz starb, nur damit wir die Augen aufkriegen für die größere Geschichte, dann ist das der dramatische Höhepunkt an in Gottes Geschichte. Und dann entscheidet sich alles daran, ob das wahr ist, was da passiert ist. Niemand, der davon gehört hat, kann keine Entscheidung treffen. Jeder, der davon gehört hat, muss eine Entscheidung treffen, ob der, der da am Kreuz starb, Gottes Sohn war oder ein religiöser Fanatiker, der halt irgendwann zu weit gegangen ist. Und das war es dann. Die Bibel behauptet, am Kreuz berührt Gottes große Geschichte unsere kleine. Am Kreuz entscheidet sich alles. Und am Kreuz siehst du, wie es um diese Welt steht. Und am Kreuz siehst du auch, wie es um Gott steht, wie sehr er dich liebt und dich frei machen will. Die ganze Geschichte Gottes, ob sie wahr ist oder nicht, reduziert sich auf die Frage, was am Kreuz passiert ist und wie du dazu stehst. So, und dann steht da der kleine Satz, als Jesus das sagte, kamen viele zum Glauben an ihn. Ich habe mich gefragt, ja, warum jetzt? Warum jetzt da? Also, was hat sie denn überzeugt? Jesus hat doch immer noch nichts Beweiskräftiges gesagt. Im Grunde sagt er, glaubt mir, vertraut mir, ich weiß den Weg zum Leben. Ich glaube, diese Leute damals waren noch nicht restlos überzeugt. Das, was am Kreuz passiert ist, das war ja nachher. Ich glaube, sie haben noch nicht mal verstanden, als er sagt, wenn ich erhöht werde. Ich glaube, diese Leute haben einfach verstanden, wenn ich es wissen will, muss ich in den Zug einsteigen. Wenn ich wissen will, ob man Jesus vertrauen kann, dann muss ich es einfach wagen. Vielleicht bin ich nachher der Gelackte, aber vielleicht zeigt mir Jesus den Weg zum Leben. Also sie treffen eine Entscheidung und so ist das mit Entscheidungen. Irgendwann muss man sie treffen. Und eine Entscheidung, wo absolut ausgeschlossen ist, dass es auch die falsche Entscheidung sein könnte, ist eigentlich überhaupt keine Entscheidung. Eine Entscheidung ist immer eine Entscheidung zwischen zwei Möglichkeiten, wo man abwägt und dann einen Schritt geht. Und manche von euch stehen an diesem Punkt, glaube ich. Sie könnten sich entscheiden und Jesus glauben. Und damit würden sie ein Risiko eingehen, natürlich. Und ich sage euch, das wird immer so bleiben, dieses Risiko. Wie ich es eben gesagt habe, erst wenn du Gott kennenlernst, wirst du merken, ob du ihm vertrauen kannst und ob seine Geschichte wahr ist. So, und dann wird passieren, was im letzten Abschnitt dieses Textes steht, wenn Menschen sich entscheiden, ihm zu folgen. Jesus sagte zu den Juden, die zum Glauben an ihn gekommen waren, wenn ihr bei dem bleibt, was ich euch gesagt habe, und euer Leben darauf gründet, seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wir stammen von Abraham, antworteten sie ihm, und wir haben nie jemand als Sklaven gedient. Was meinst du, wenn du sagst, ihr werdet frei werden? Jesus sagte ihnen, Amen, ich versichere euch, wer sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nicht für immer zur Familie, nur der Sohn gehört für immer dazu. Wenn der Sohn euch frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Genau so rum, wie Jesus es hier beschreibt, ist leider, sag ich mal, die Reihenfolge. Zuerst kommt die Entscheidung, Jesus zu vertrauen, das ist das Risiko. Du gründest dein Leben voll darauf. Und dann wirst du die Wahrheit erkennen. Wenn ihr mir folgt, werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus sagt, du wirst sogar dann erst erkennen, wie unfrei du vorher gelebt hast. Die Leute protestieren natürlich, wir würden auch protestieren. Moment, wir sind freie Menschen, was redest du da? sie begründen es anders, als wir es heute begründen würden, aber sie bestehen auf ihre Freiheit. Und Jesus sagt, ihr seid nicht frei. Und er redet von der Sünde. Der Mensch, der sich von Gott abgewendet hat, ganz am Anfang, im zweiten Akt, der hat sich, ob er das wollte oder nicht, dem zugewandt, der diese Welt im Griff hat. Erinnert euch an die Predigt über den Bösewicht. Also, in unserer Welt, in unserer kleinen Welt sind wir nicht frei. Jesus nennt uns Sklaven der Sünde. Und normalerweise ist meine Intention, jetzt zu erklären, was das gemeint, wie das gemeint ist. Ich verkneife mir jetzt mal, das in schönere Worte zu kleiden, als Jesus es getan hat. Er hat es so genannt. Und ich frage mich, kannst du damit umgehen, dass Jesus es so deutlich sagt? Ihr seid nicht frei, ihr seid Sklaven der Sünde. Und um euch frei zu kaufen, um euch zu retten, um euch der Sünde zu entreißen, deswegen war diese grausame Sache am Kreuz überhaupt erst nötig. Jesus wäre umsonst gestorben, wenn die Sünde eine harmlosere Sache wäre. Aber, und das ist mir wichtig, frei werden heißt bei Jesus nicht nur, okay, jetzt habe ich einen, der vergibt mir ein paar Dinge, die in meinem Leben schiefgelaufen sind oder so. Wenn Jesus befreit, dann meint er wirklich Freiheit, in Freiheit leben, über Niveau in der großen Geschichte leben, habe ich das genannt. Also die Wahrheit der großen Geschichte überhaupt erst entdecken. Und dann nach und nach begreifen, wie genial die Zukunft ist, die auf uns zukommt. Und dann nach und nach begreifen, welche Rolle wir in dieser großen Geschichte Gottes eigentlich spielen, wo unser Platz ist. Erleben, dass das Leben viel größer ist als unser kleines Arbeit, 3 Wochen Mallorca, Familie gründen, werden sie dich kaufen. Dass das Leben viel mehr ist, auch viel intensiver und bereichernder. Erleben, wie Jesus heute schon, wie hat er dann gesagt, in unserem Herzen seine Herrschaft aufrichtet. Gottes Wunsch für dich ist Freiheit, nur du musst eine Entscheidung treffen. Vorher. Diese Hand hier oben, die man hier sieht, das ist Trumans Hand. Es ist seine Hand, als sie den Rand seiner Welt berührt. Ja, er kommt an seinen Horizont und er berührt diesen Horizont. Und auf der Suche nach dem Leben ist er irgendwann volles Risiko gegangen. Er hat sich in ein Boot gesetzt, trotz seiner Angst, und er segelt los, weil er es jetzt wissen will. Und sie, also die Regie, sie versuchen ihn aufzuhalten durch einen Sturm, sie bringen ihn dabei fast um. Zwecklos, er will es jetzt endlich wissen. Und die Szene, die ihr jetzt seht, ich finde, es ist die genialste Szene, die man in einem Film finden kann, um zu beschreiben, was eigentlich passiert, wenn ein Mensch eine Entscheidung trifft für Jesus.
Truman, du kannst sprechen.
Ich kann hören.
Wer sind Sie?
Ich bin der Schöpfer der Fernsehsendung, die Millionen Menschen Hoffnung und Freude bereitet und sie inspiriert.
Und wer bin ich?
Du bist der Star.
War gar nichts echt.
Du warst echt. Deshalb hat man dir so gern zugesehen. Hör mir zu, Truman. Da draußen findest du nicht mehr Wahrheit als in der Welt, die ich für dich geschaffen habe. Dieselbe Lüge, derselbe Betrug, aber in meiner Welt hast du nichts zu befürchten. Ich kenne dich besser als du selbst.
Ich habe nie eine Kamera in meinem Kopf.
Du hast Angst. Deshalb kannst du nicht weggehen. Das macht nichts, Truman. Ich verstehe das. Ich beobachte dich schon dein ganzes Leben lang. Ich habe gesehen, wie du geboren wurdest. Ich habe gesehen, wie du deine ersten Schritte gemacht hast.
Ich habe deine ersten Schritte gesehen.
Und die Folge, als du deinen ersten Zahn verloren hast.
Du kannst nicht weggehen, Truman.
Bitte Gott.
Du gehörst hierher.
Du kannst es.
Zu mir. Rede mit mir. Sag etwas.
Nun sag schon, was verdammt, du bist im Fernsehen. Die ganze Welt ist live dabei.
Und falls wir uns nicht mehr sehen sollten. Guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Ja.
Umkehrt und zu Gott findet. So ist es, wenn ein Mensch sich entscheidet, an eine größere Geschichte zu glauben. Truman weiß nicht, was kommt. Er weiß nur, dass er die Grenze seines Lebens erreicht hat. Und dass das nicht alles sein kann. Und er hat diese Stimme dieser Frau noch im Ohr, der er vertraut, und die sagt, da draußen ist eine andere Realität. So, und dieser Schritt für ihn durch diese Tür bedeutet trotzdem volles Risiko. Er lässt sein komplettes Leben zurück, was bisher sein Leben war. Einfach in der Hoffnung, da Freiheit zu finden. Wie entscheidest du? Was ist die Wahrheit über dein Leben? Vielleicht warst du manchmal schon an dieser Grenze deines Lebens. Vielleicht hast du manchmal schon so dagegen geprügelt, wie Truman das da tut. Aber was ist die Wahrheit über dein Leben? Dass es alles ist? Oder dass es jemanden gibt, der darauf wartet, dass du diesen Schritt gehst? Ist die Wahrheit über das Leben das, was Macbeth sagt? Ein Märchen erzählt von einem Dummkopf, voller Klang und Wut, das nichts bedeutet. Ist das das Leben? Oder ist das, was Jesus sagt, richtig? Ich bin das Licht der Welt, und wenn du mir folgst, tappst du nicht länger im Dunkeln, sondern du hast das Licht und mit mir das Leben. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Die Wahrheit wird euch frei machen. Welche Wahrheit macht dich frei? Welcher Zug fährt der Zug nach München? Ja. Fährt er nach München oder nicht? Mein letztes Risiko bleibt. Nur, trotzdem musst du eine Entscheidung treffen. Wenn du keine triffst, triffst du auch eine. Das ist das Unangenehme, das weiß ich. Aber das gibt dir auch die Freiheit zu entscheiden, was du von dieser Sache hältst. Und ich bitte dich, lass dir diese Freiheit nicht nehmen. Das Schlimmste ist, was du tun kannst, einfach nicht zu entscheiden und dich so weiter plätschern zu lassen. Eine Entscheidung für Jesus zu treffen ist ganz einfach. Du betest und vertraust ihm dein Leben an. Das ist der Schritt durch diese Tür. Und es ist immer eine Hilfe, wenn jemand dabei ist, von dem du weißt, hat diese Entscheidung längst getroffen, der ist Christ, der betet mit mir zusammen. Manchmal wird in Gottesdiensten angeboten, dass man diese Entscheidung dadurch zum Ausdruck bringt, dass man nach vorne kommt und irgendwie zu einem Kreuz oder während einem Gebet aufsteht, das irgendwie deutlich macht. Ich finde das auch sehr gut. Trotzdem habe ich mich entschieden, das heute Morgen nicht so zu machen. Weil mir wichtig ist, dass du diese Entscheidung, wenn du sie treffen willst, nicht unter Druck triffst. Und auch nicht irgendwie in einer Stimmung, die jetzt vielleicht da sein könnte. Sondern, dass es wirklich deine freie Entscheidung ist, die du mit einem klaren Kopf triffst. Nimm dir Zeit für diese Entscheidung, wenn du Zeit brauchst. Nur nutz nicht die Zeit, um einfach nur die Entscheidung wegzudrücken. Aber stell deine Fragen, wenn Fragen gestellt werden müssen. Quatsch Leute an, die mit Jesus leben, und quetsch sie aus darüber, wie das ist und warum sie diese Entscheidung getroffen haben. Mach dir auch klar, was diese Entscheidung dich kostet. Truman lässt viel zurück. Und möglicherweise kostet dich etwas, und du weißt vielleicht sogar schon jetzt, was es dich kosten würde, dich dafür zu entscheiden. Mach dir das klar. Jesus sagt mal, wer ein Haus baut, der überschlägt die Kosten vorher. Genauso ist es, wenn ihr mir folgen wollt. Überschlagt die Kosten, was es euch kostet. Damit ihr nicht einfach irgendwie so blauäugig was entscheidet, sondern ihr bewusst entscheidet. Okay, wenn du hier sitzt und wartest, diese Entscheidung ist eigentlich längst dran für mich, die ist heute für mich dran, dann empfehle ich dir, sprich nach dem Gottesdienst jemanden an, den du kennst, jemanden, den du vertraust, und bitte ihn einfach, mit dir zusammen dieses Gebet zu sprechen, Jesus sein Leben zu geben, Vergebung der Sünde zu bitten. Wenn du keinen kennst oder wenn dir das unangenehm ist, jemanden zu fragen, den du kennst, dann kannst du mich fragen oder jemanden, der hier sitzt, dann kannst du jemanden ansprechen. Das ist eine kleine Sache, und wir machen das gerne, wenn du möchtest, dass dir jemand hilft, diese Entscheidung zu treffen. Wenn du diese Entscheidung morgen triffst, irgendwo auf einer Bank im Residenzgarten oder im ganz anderen, oder auf dem Klo in der Uni an einem ganz anderen Ort, das ist eigentlich egal, wo du das tust, wenn du diese Entscheidung einfach für dich selber triffst, dann bitte ich dich, dass du mit jemandem nachher darüber redest, dass jemand von deiner Entscheidung erfährt. Wenn du es einfach nur für deine Privatsache hältst, dann garantiere ich dir, in 3 Wochen, in 3 Monaten wird von dieser Entscheidung nicht viel übrig sein. Sondern du brauchst dann Leute, die mit dir diesen Weg gehen. Die mit dir diesen Weg mit Jesus gehen. Alleine geht es nicht. Also erzähl es jemand, der Christ ist. Vielleicht bist du in der MC, in der Mini-Church sowieso schon länger bei dem Haufen dabei. Dann sind es die Leute, die es erfahren sollten. Hey, wenn du gesagt hast, ich bin durch diese Tür gegangen. Vielleicht kommst du aus einer ganz anderen Kirche, sitzt heute ganz zufällig hier. Dann sind es diese Leute dort. Dann geh dahin zurück. Und lebe dort deinen Glauben mit diesen Leuten. Uns ist nicht als City Church wichtig, dass du dich für die City Church entscheidest. Uns ist wichtig, dass du dich für Jesus entscheidest. Wenn du merkst, dass es dran ist. Egal wo also, andere Christen wirst du brauchen, sonst gehst du unter. Okay, jetzt komme ich zum Schluss. Wir haben euch diese Story erzählt. Jesus lädt dich ein, ihm zu folgen und die Wahrheit zu erkennen. Das ist die Tür zur Freiheit, behaupten wir. Und jetzt schiebe ich euch sozusagen das heiße Eisen einfach rüber. Oder schieße euch den Ball zu. Oder also jedenfalls lasse ich euch jetzt mit dieser Entscheidung allein. Denn du musst sie treffen und niemand sonst. Aber ich bitte dich, triff sie. Also das Schlimmste, was du machen kannst, ist einfach nicht entscheiden. Sag ja oder sei nein. Sag nein. Und dann stehe mit allen Konsequenzen dazu, die deine Entscheidung nach sich zieht. Wir haben jetzt eine Zeit, wo einfach Stille ist und wo du zu nichts aufgefordert wirst, sondern wo du einfach für dich nachdenken kannst, was du gehört hast, was das jetzt mit dir macht. Versuch mal zu hören, ob du diese Stimme hörst, wie Truman die Stimme von der Frau im Ohr hat. Tu es, du kannst es. Oder schlag die Kosten, wenn das nötig ist. Schau einfach, wie du damit umgehen willst. Welche Entscheidung du treffen möchtest. Entscheidung einfach nur wegzuschieben, aufzuschieben. Ich bitte dich, gib uns einen klaren Kopf dafür nachzudenken, was für diese Entscheidung spricht und was dagegen. Dann bitte ich dich um Mut, diesen Schritt zu gehen. Vor allen Dingen für die den Eindruck haben, viel aufgeben zu müssen. Dann. Herr, wir bitten dich, dass du uns von deiner Wahrheit überzeugst. Ich bitte dich, dass wir die Augen öffnen können für deine Wahrheit. So bitte ich dich, dass du uns segnest, so wie wir das brauchen. Ich bitte dich, dass du uns das Licht bist, was uns in die Freiheit führt. Und für die, die diesen Schritt gegangen sind, oder gehen jetzt, oder heute, oder morgen, bete ich, dass sie dann sehr deutlich und sehr schnell spüren, wie Freiheit mit dir aussieht und wie Leben mit dir ist. Ich danke dir für deine großartige Liebe zu uns, dass du gekommen bist, um unser Herz zu erreichen. Ich danke dir, dass du so bist, Jesus. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass du so bist. Den Gottesdienst jetzt auch ab. Wenn ihr mit jemandem reden wollt, dann dürft ihr es tun. Kommt auf uns zu. Auch wenn wir vielleicht schon rausgegangen sind, dann kommt da auf uns zu. Sonst findet ihr uns hier vorne. Denkt daran, eure Kinder abzuholen. Und zwar diesmal im Kino 3. Also die kommen nicht rein. Ich habe sie gebeten, dort zu warten. Aber lasst sie nicht zu lange warten.